Aber wenn ich das Gefühl habe, er ist müde, und ich beispielsweise mit ihm rausgehe, mit der Intention schlafen, und er sich dann mit allem gegen sträubt, dann merke ich, wie ich so, na, ich glaube schon wütend werde.
Man selber nimmt sich oft nicht wichtig genug, weil du kannst nur ein guter Papa oder eine gute Mama sein, wenn du glücklich bist. Und wenn du nicht glücklich bist, wirst du irgendwann die Verbindung zu deinem Partner verlieren und die Verbindung zu deinem Kind verlieren. Uns persönlich kam die größte Wende in unserem Leben mit der Geburt unserer Tochter. Da haben wir angefangen, das Leben für uns erst richtig zu verstehen. Kinder machen nicht das, was du denen sagst, sondern machen das, was sie sehen. Der einzige Wunsch, den ich habe, ist, dass sie glücklich sein sollen und dass glücklich sein sollen die spüren und nicht ich.
Hey Family, willkommen bei Familiengefühle. Schön, dass du wieder reingeschaltet hast. Heute hat Steve einen ganz besonderen Gast, Kevin Böhmer. Kevin ist verheiratet und Vater von 3 Kindern. Er ist ein Elternteil, das echte Verbindung lebt. Auf Instagram und TikTok gibt er tiefe Einblicke in seinen Familienalltag und inspiriert tausende Eltern mit authentischen Impulsen rund um bedürfnisorientiertes Familienleben. Freut euch auf einen Real Daddy Talk. Viel Spaß!
Was würdest du sagen, wie sehr du eitel bist?
Auf einer Skala von 1 bis 10, so 8,5, ja.
Hat sich das durch die Kids geändert?
Nee, gar nicht.
Gleich geblieben oder vielleicht sogar mehr geworden?
Nee, gleich geblieben. Ich war eigentlich schon immer so. Ich habe mir geschworen, es nie zu verlieren, also Wert auf mich zu legen. Ne? Also für mich spielt Optik so im ersten Moment schon eine Rolle. Es halt hat was mit Selbstliebe für mich zu tun, einfach.
Ja.
Sich nicht gehen lassen, einfach so auf manche Sachen Wert legen. Da geht es jetzt nicht nur um Klamotten als solche, sondern einfach sich zu pflegen und so, ne?
Hattest du denn eine Phase, wo du das verloren hast?
Nee, gar nicht eigentlich. Das Einzige, wo es weniger war, war, wo wir mit dem Van gereist sind damals. Da hatten wir, ja, da konntest du jetzt nicht permanent duschen, Haare waschen und so, ne? Da haben wir manchmal einmal in 10 Tagen geduscht. So, das war halt schon ein anderes Niveau, aber so fertig gemacht, so. Schon, ne? Aber da hast halt auch nicht die Auswahl an Klamotten, hast ja nur begrenzt Platz, deswegen. Aber verloren würde ich nicht sagen, es war dann trotzdem noch vorhanden.
Wie lange wart ihr mit dem Van unterwegs?
7, 8 Monate ungefähr.
Und dann wo genau?
Wir sind damals gestartet, ja, hier in Deutschland über die Schweiz, Italien und Sardinien waren wir eine Zeit lang und dann sind wir von dort aus mit der Fähre rüber nach Griechenland. Da waren wir auch 2, 3 Monate. Lefkada waren wir ziemlich lange, das ist so eine Halbinsel in Griechenland. Ja, sehr beliebt bei Campern. Und genau, da waren wir lange. Und von dort aus sind wir dann in die Türkei, wo wir dann auch noch mal ungefähr 3 Monate waren.
Ihr habt deine Frau türkische Wurzeln, ne?
Ja, genau, richtig. Die Familie lebt zum Teil auch noch da, aber so die direkte Familie ist jetzt hier in Deutschland.
Ich hätte irgendwie gedacht, dass du das verloren hast, weil war das gestern das Reel mit 5 Uhr Fitnessstudio jeden Tag? Da hatte ich irgendwie so rausgelesen, also vielleicht nicht die Eitelkeit, aber dass du irgendwie so den Kontakt zu dir selber
Ja,
verloren hast.
voll, voll. Eine ganze Zeit lang ging das dann tendenziell eher so, wo ich noch so Vollzeit angestellt war. Dann kam das dritte Kind auch und ich kam von der Vanreise wieder ein Fulltime-Job, also kaum Zeit für mich. Der Elias ist gerade geboren. Das heißt, neues Kind ist immer, man muss sich wieder ganz neu finden und ja, das war schwierig eine Zeit lang, weil ich halt 10 Stunden im Büro war. Und dann nach Hause gekommen bin, dann haben wir gegessen. Also entweder habe ich gekocht oder das Essen war schon da. Ich war um 5:30 da und dann haben wir gegessen, Vorbereitung, Abdecken. Dann ist schon 6:30, 7 und das ist die Zeit, wo unsere Kinder ins Bett gehen. Ja, entsprechend fühlt man sich dann, ne, wenn du keinen Kontakt zu deiner Familie so nur am Wochenende hast, also dieser klassische Wochenendpapa. Und das war nie die Rolle, die ich halt ausfüllen wollte. Genau, und das war so das, wo ich gemerkt habe, irgendwie verliere ich mich gerade so ein bisschen, weil ich weder bei meiner Familie voll da war, noch bei mir. Also ich hatte keine Zeit für mich und keine Zeit für meine Familie. Und am Wochenende macht man dann so ein bisschen Family Time, dann hat man auch noch etliche Sachen zu erledigen. Also man lebte nicht so richtig, weißt du?
Und es ist dann so, dass du Du hast ja irgendwie so geschrieben, es geht gar nicht um 5 Uhr aufstehen, es geht gar nicht um Fitnessstudio. Aber nutzt du die Zeit dann im Fitnessstudio, um sozusagen den Kontakt zu dir zu spüren, zu haben?
Ja, für mich ist ganz, steht da im Vordergrund, also nicht diese körperliche Veränderung. Na klar, das macht auch was mit einem. Ich glaube, das hat halt schon so ein, wenn du deine Schultern hinten hast, ich glaube, wenn du das 30 Sekunden machst, dann schüttest du viel mehr Testosteron aus. Das macht einfach was mit einem. Aber das ist nicht der primäre Grund, warum ich das mache. Der primäre Grund ist einfach, Zeit für mich zu haben. Ich habe es eine ganze Zeit lang auch immer dann gemacht, wenn ich Ayla zur Schule gebracht hatte. Das hat aber unser Tag gecrashed und ich wollte das nie als Last sehen, sondern einfach nie unter Zeitdruck etwas machen, weil sonst geht für mich der Sinn verloren. Also ich gehe dahin, habe meine Ruhe, Fitnessstudio sehr ruhig um diese Uhrzeit. Manchmal höre ich Musik, manchmal auch nicht. Und ich spüre dann halt meinen Körper einfach. Ne? Du bist aktiv. Ich war eigentlich mein Leben lang sportlich aktiv, habe ziemlich lang Fußball gespielt und dann habe ich für ein paar Jahre auch gar nichts gemacht und das ist dann irgendwie komisch für einen. Man spürt sich einfach nicht mehr so richtig.
Finde ich mega spannend, weil ich mir vorstellen kann, dass du ja nee, wahrscheinlich nicht jeden Morgen um 4:30 aufstehst und denkst, yippie, ja, je, jetzt Fitnessstudio. Aber ich das bei mir selber so ein bisschen sehe, so dieses abends teilweise bis 2, 3 Uhr am Laptop zu sitzen, ist auch nicht immer geil, aber na, wenn der Benefit oder der Grund, warum man es macht, so groß ist, dann, also wie einfach fällt es dir über diese, naja, weiß ich nicht, Schwelle, die dann da manchmal da ist, drüber zu gehen?
Die fällt mir eigentlich ziemlich leicht, weil ich vom Grund auf ein sehr disziplinierter Mensch bin. Das hat viel auch mit meiner Fußballvergangenheit zu tun. Ich war immer viermal beim Training, habe immer mein Spiel am Wochenende gehabt und für mich war immer wichtig, fit zu sein, weil wenn ich optimal fit war, konnte ich meine beste Leistung abrufen. Und man muss dann irgendwann so über diesen Punkt hinaus, dass man sagt, okay, das muss Gewohnheit werden und dein Körper gewöhnt sich an alles, Menschen gewöhnen sich an alles und Müdigkeit hat man, also ich spüre Müdigkeit oft, weil mein Schlaf einfach schlecht ist, aber das ist für mich irgendwie keine Hemmschwelle. Klar, morgens habe ich ja auch mal gesagt, in meinen Beiträgen feiere ich jetzt auch nicht, weil meine Augen brennen manchmal ordentlich, aber das ist so ein Versprechen, was ich mir selbst gegeben habe und wenn ein Versprechen an mir selbst gebrochen wird, also wenn ich selbst breche, wie soll mir ein anderer Mensch vertrauen oder glauben können? Das ist das Wichtigste. Ich habe es mir versprochen, ich halte es ein, und mit dieser körperlichen Ausstrahlung, der geistigen Ausstrahlung gehe ich halt raus, ne? Das spüren Menschen und ich denke, wenn man sich selbst ein Versprechen nicht einhalten kann, glaubt dir irgendwie keiner so richtig. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass dir keiner glaubt, dass du nicht ins 5 Uhr morgens Gym gehst, sondern deine Ausstrahlung sagt so, dem kann man vielleicht nicht so ganz vertrauen, weil er vertraut sich selbst nicht.
Ja, ich fühle das voll. Denkst du dabei an deine Kids? Also, wenn du von anderen Menschen sprichst, sind deine Kids da so hauptsächlich dahinter, weil ich das von mir kenne, so auf manche Sachen habe ich. Naja, kein Bock ist vielleicht falsch, aber manche Sachen würde ich vielleicht manchmal anders machen. Aber ich habe dann immer so im Hinterkopf, so, was will ich Joris eigentlich zeigen? Und ist das bei dir auch so? Also wenn du dann sagst, nur ja, wenn ich mir nicht vertrauen kann, dann führt das vielleicht dazu, dass meine Kinder mir auch nicht vertrauen oder Dinge nicht für voll nehmen, die ich sage und die ich mache?
In der Kombination denke ich tatsächlich eher nicht so viel an meine Kinder, sondern eher daran, was vermittle ich der Menschheit für Werte. Also auch einfach geht es auch um meine berufliche Situation. Was meine Kinder in dieser Kombi damit zu tun haben, ist eigentlich, dass ich ein sehr gutes Vorbild sein möchte. Also Papa bewegt sich, weil Bewegung ist gesund. Papa ernährt sich gut, weil das hat sich auch schon vorher bei denen eingeprägt. Die sagen, du isst ja nur einmal in der Woche, wenn überhaupt mal am Wochenende etwas Süßes. Ist doch richtig, Papa. Ne? Ich sage, ja, wenn überhaupt. Also, die meinen, ja, ich schaffe das aber nicht so ganz und so in diese Richtung. Aber dann hast du schon mal so eine Vorbildfunktion. Und ich glaube, da geht es nicht darum zu sagen, so, ich esse es nicht, sondern die sehen, ich esse es nicht. Und das ist für mich der ganz entscheidende Punkt, weil viele Leute erzählen, 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 so darfst du das nicht machen, aber die machen selber anders. So, und Kinder machen nicht das, was du denen sagst, sondern machen das, was sie sehen.
Ja, voll. Voll.
Genau.
Finde ich so krass. Weil, also eins zu eins, was ich selber so fühle. Ich kann dem den ganzen Tag was erzählen und wenn ich dann das Gegenteil mache, dann denkt er sich ja auch so, ja, was will der denn von mir?
Ja, ganz
Wie
genau.
ist das denn? Ich kann das von mir, dass du hast gesagt, du willst gutes Vorbild sein. Das heißt, du weißt ja für dich, was du als, naja, gut empfindest. Wie ist das denn, wenn deine Kinder Dinge komplett anders machen? Also was macht das mit dir? Also ich kenne das von mir so, das ist so völlig, eigentlich ein dummes Beispiel, aber wenn ich das Gefühl habe, er ist müde, und ich beispielsweise mit ihm rausgehe, mit der Intention schlafen, und er sich dann mit allem gegen sträubt, dann merke ich, wie ich so, na, ich glaube schon wütend werde. Also weil ich denke, Schlaf ist doch das Beste jetzt, was dir passieren könnte. Und er findet Schlaf, also ich glaube, es gibt nichts, was er beschissener findet als Schlaf. Und ich manchmal dann überfordert bin mit dieser Wut, weil rational ich natürlich weiß, ist er bescheuert. Also wenn er jetzt nicht schläft, dann schläft er halt nicht. Warum triggert mich das so krass? Wie ist das bei dir, wenn deine Kinder Dinge komplett anders machen, als du die wahrscheinlich machen würdest? Wie gehst du damit um?
Ja, wenn wir beim Thema Schlaf bleiben, ne? Mein Kleiner ist ja auch nicht so der begeisterte Schläfer, beziehungsweise er schläft nicht so gerne bei mir, wobei es gestern jetzt die letzten Tage wieder besser geklappt hat. Aber ja, das ist ganz stark auch tagesformabhängig, ne? Wir sind ja auch nur Menschen mit Gefühlen und ja, klappt mal besser, mal schlechter. Ich kann diese Wut, die du beschreibst, kenne ich und fühle ich auch. Habe ich auch oft genug, aber ich versuche immer, weil gerade speziell im Thema Schlaf, dein Kind weiß nicht, dass Schlaf das Beste für ihn ist. Und das ist der entscheidende Punkt, dass sie verstehen nicht, sie fühlen sich einfach schlecht, weil sie müde sind, aber sie wissen nicht, dass Schlaf die Lösung ist. Und wenn man immer so ein bisschen, für mich ist der entscheidende Punkt, die Perspektive zu wechseln. Wenn ich versuche, die ganze Sache aus der Sicht meines Kindes zu sehen, dann hilft mir das oft zu verstehen, was denken die und wieso sollte ich jetzt anders reagieren, als ich es vielleicht einfach machen würde vom Prinzip. Aber klar, Wut und so, ich glaube, da sind wir alle nicht frei von, ne? Das kommt hoch und man muss nur einen Kanal finden, das irgendwie loszuwerden. Und das ist oft einfach atmen, mal kurz aus der Situation rausgehen. Sei es für ein, zwei Minuten, ich meine, das kriegt man meistens hin. Ich meine, draußen ist jetzt ein bisschen schwierig, aber dann, keine Ahnung, bleibt man halt noch ein bisschen auf dem Spielplatz oder so. Oder nimmt den auf den Arm, so das ist so das, was ich da meistens mache. Irgendwie körperlich auch ein bisschen Kontakt herstellen, wenn gewollt. Ne? Mein Kleiner ist da auch nicht immer so begeistert davon.
Hilft dir das, wenn du selber diese Wut hast? Also ich bin halt, ich würde schon sagen, wenn ich emotional überfordert bin, dass ich mich aus Situationen rausziehe, weil mir das hilft, mich mit mir zu connecten, und diese Wut überhaupt erstmal zu fühlen. Und ich merke für mich, dass es sehr herausfordernd ist, dann in Kontakt mit meinem Sohn zu sein, weil mich das manchmal krass überfordert, weil ich diese Wut ja in mir habe, aber ich nicht möchte, dass er das Gefühl hat, dass er an dieser Wut dass er irgendeine Verantwortung dafür hat. Deswegen finde ich es so spannend, wenn du sagst, du nimmst ihn dann in den Arm. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass mir das gar nicht dient, wenn ich dann mit ihm in Kontakt gehe. Und natürlich weiß ich rational so, er ist der coolste Typ der Welt. Und er hat das nicht verdient, in Anführungsstrichen, dass er jetzt meine Wut abbekommt. Aber fällt dir das dann, also leicht wahrscheinlich nicht, aber dient dir das dann, mit ihm in Kontakt zu gehen?
Kommt immer drauf an, ne? Wie gesagt, mein Sohn ist da auch ein bisschen speziell, der ist schon so ein bisschen körperlich, ne? Der wehrt sich so richtig, also nicht gegen, sondern gegen diese Situation wehrt er sich. Und manchmal ist das schwierig, ne? Ich lege ihn auch manchmal zur Seite, weil er tobt sich dann einfach aus, er dreht und wendet sich. Aber doch, ich glaube, Körperkontakt als solches, also wenn ich ihn auch zum Schlafen bringe, versuche ich auch meistens oberkörperfrei zu sein, damit er viel Kontakt zu meiner Haut hat. Und ich glaube, dass das zur Beruhigung auch viel beitragen kann, ne? Wie gesagt, draußen ist es immer so eine andere Sache. Draußen spielt ja auch mal noch mal der Faktor eine Rolle, wie viele Menschen sind da, wie fühlt man sich. Das macht ja auch was mit einem. Ne? Ich meine, ich habe jetzt drei Kinder, ich erinnere mich aber noch daran, nach der Geburt meiner Tochter und wo die draußen geschrien hat, ich war auch, das hat schon was mit mir gemacht. Was denken jetzt die Leute und so? Das habe ich jetzt heute gar nicht mehr, das ist mir egal. Das ist aber auch ein Prozess, glaube ich, den muss man gehen. Aber ja, Körperkontakt, ich weiß, der tut meinem Kind gut und mir speziell auch, ne? Auch wenn ich manchmal wütend bin. Aber ich habe da irgendwie keine negative Beziehung dann dazu.
Ich hab das bei dir gesehen und dachte so, der verarscht mich. Du hast irgendwas geschrieben, in der Hinsicht, dass dich andere Menschen nicht mehr triggern. So, das war zumindest meine Wahrnehmung, die ich so gehabt habe.
Okay,
Und
da weiß ich jetzt gerade nicht, auf welchen Beitrag. Ich meine, ich schreibe circa 5 Beiträge die Woche. Wisst jetzt nicht genau,
es
auf
ging
was.
so ein bisschen um Mitgefühl. Und du hast das nicht explizit geschrieben, das war so ein bisschen meine Wahrnehmung. Du hast geschrieben, dass du sehr viel Mitgefühl für andere Menschen hast und
Ah, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus
da
willst.
gehe ich sehr mit, so dass wenn Menschen scheiße oder schlecht gelaunt sind, dass du das nicht an dich ranlässt, weil du dann so ein bisschen überspitzt dargestellt denkst, na, die hatten einfach einen schlechten Tag und dann halt darüber das Mitgefühl kriegst.
Jetzt habe ich die Situation, das war eine Story, das war ein Tag. Meine Frau sagt, das war, ich glaube, das war ein Portaltag oder irgendwie so, irgendwie. Das sind so spezielle Tage und auch so Schwenntage. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Auf jeden Fall, ich bekomme das bei meiner Frau mit und tatsächlich sind wir so sehr feinfühlige Menschen, so für grundsätzlich Energie als solches, so wie ist eine Energie im Raum oder was strahlt der Mensch für eine Energie aus? Also es wirkt direkt so. Das nimmt einen manchmal so ein bisschen ein. Und ja, tatsächlich versuche ich das immer so zu sehen, weil wenn ich zum Beispiel im Auto fahre und jemand irgendwie mir die Vorfahrt nimmt, beim Autofahren speziell, ich reg mich auch schon mal gerne auf, aber am Ende weiß ich jetzt gerade gar nicht, warum nimmt er mir die Vorfahrt. Vielleicht hat er es einfach noch nicht gesehen, das ist wahrscheinlich 90%, aber es gibt auch 5%, die sagen so, der ist gerade auf dem Weg ins Krankenhaus, vielleicht liegt seine Frau im Krankenhaus oder, dann so, was soll, wenn ich mich über ihn aufrege, dann ist das Schwachsinn? Er macht es gerade für eine gute Sache. Und selbst wenn nicht, ich habe es gesehen und gut ist, ich versuche, das klappt nicht immer, aber das ist meine Idee, ne? Immer zu sagen, so, der Mensch hat vielleicht gerade einen schlechten Moment, einen schlechten Tag, ihm ist was Schlechtes widerfahren, vielleicht ist seine Oma gestorben. Weiß ich nicht, ne? Und wenn du das so mit den Augen siehst, selbst wenn es nicht so ist, dann wird dir das auf jeden Fall helfen.
Ja, du kommst halt sehr schnell in das Gefühl von, was ja für mich irgendwie Fakt ist, egal wer, der macht das ja nicht gegen dich. Und wir nehmen Dinge ja voll oft persönlich, wo ich finde es spannend, weil beim Autofahren, also habe ich das gar nicht. Also
Nee.
beim Autofahren, ich habe halt auch, mein Papa war gefühlt wahrscheinlich der schlimmste Autofahrer, dass er sich über alles aufgeregt hat. Und ich mir. Na, zum einen immer dachte, so will ich im Auto nie werden. Und zum anderen sehe ich also ich habe Spaß beim Autofahren in Situationen, wo ich mich früher aufgeregt hätte, weil ich mir manchmal vorstelle, in den anderen Autos sitzen so Menschen wie mein Papa und ich kann gerade wahrnehmen, wie die völlig ausrasten. Ich hatte mir vorher gedacht, mich interessiert, was dich bei anderen Eltern am meisten triggert. Also welches Verhalten oder welche Sachen, die die sagen, gibt es überhaupt was oder lässt dich das völlig kalt? Oder erwischst du dich manchmal bei Situationen auf dem Spielplatz, wo du denkst, boah, ist alles, das kann nicht wahr sein.
Ja, gibt es tatsächlich das, was mich halt tatsächlich sehr nervt, ist, wenn also Kinder, also es gibt ja immer Kinder, die sind wilder und es gibt ruhigere Kinder. Ich habe jetzt alles, ich habe alles vermischt. Ich habe wilde Kinder, ich habe auch ruhige. Deswegen kann ich beide Situationen fühlen. Aber was mich stört, ist, wenn du wilde Kinder hast und die auch so körperlich werden, abnehmen, also so, ne, dann kann man sagen, okay, die Kinder können das untereinander klären. Voll in Ordnung. Ich will jetzt auch nicht jeden Konflikt irgendwie regeln, weil Kinder schaffen das oft auch alleine. Aber wenn, gerade speziell, wenn es ein fremdes Kind ist, was älter ist und anfängt irgendwie die kleineren Kinder zu ärgern, Sachen abzunehmen, sowas in diese Richtung, das nervt mich. Weil ich für mein Gefühl würde immer versuchen einzuschreiten, wenn es mein Kind wäre und die Situation so ein bisschen aufzubrechen. Und wenn das nicht passiert, dann stört mich das tatsächlich. Ich greife dann irgendwann selber ein, so ich schütze da meine Kinder, aber ich finde dann immer so, müsste eigentlich ein Signal von dem Elternteil kommen, was das Kind hat, was jetzt gerade vielleicht in meinen Augen nicht richtig reagiert. Aber das ist halt die Sache, es ist nur in meinen Augen nicht richtig reagieren. Deswegen, aber ich finde, bei sowas gibt es oft keine zwei Meinungen. Wenn ein Kind einem anderen fremden Kind was abnimmt, kann das eigentlich nicht richtig sein.
Boah, das ist mega, mega spannender Punkt. Ich würde sagen, dass ich da anders bin. Jetzt sind wir auch, jetzt kommen wir von anderen Punkten. Ich habe einen Sohn, der ist 18 Monate. Das heißt, ich habe viele Situationen wahrscheinlich auch noch nicht erfahren, die du erfahren hast. Ich kenne diese Situation natürlich, dass das eher Joris-Dinge weggenommen werden, aber manchmal gar nicht seine, weil wir gehen nicht mit so vielen Sachen raus, weil draußen findest du einfach wahnsinnig viel. Und ich wahrscheinlich, also sowieso ein Papa auf dem Spielplatz bin, der sehr, ich bin sehr weit weg, also ich bin körperlich sehr weit weg, weil ich meinem Sohn einfach signalisieren möchte, so ich vertraue dir, ich bin da, ich sehe dich, also ich habe immer Augenkontakt. Und bin bei solchen Situationen meistens sehr entspannt, weil ich mir denke, naja, er regelt es schon oder er nimmt da für sich die Erfahrung mit, die halt dabei ist. Deswegen finde ich das so spannend. Selbst wenn, also ich merke bei mir, dass ich niemals irgendwie den Impuls habe, in den Austausch mit den Kids zu gehen. Also wenn da jetzt irgendwie eine Situation mit einem anderen Kind ist. Weil ich das Gefühl habe, na, der ist gar nicht mein Ansprechpartner. So, es geht gar nicht um den. Und natürlich gibt es Situationen, da stört mich, wenn andere Kids sich Joris gegenüber irgendwie verhalten. Aber ich halte es für mich irgendwie so aus. Also wenn er jetzt heult, natürlich gehe ich hin und nehme ihn hoch. Ich bin natürlich da. Was mich richtig krass triggert, und ich habe Angst davor, wenn diese Phase bei Joris kommt. Der ist jetzt gerade in so einer Phase, wo er auch anfängt, Dinge wegzunehmen. Was mich krass triggert, ist, wenn Joris geht halt auf alles zu. Ja, also egal was und nimmt sich die Dinge. Und Sonja, also meine Partnerin, fragt ein bisschen häufiger die Eltern, ob das okay ist als ich. Ich lasse einfach machen. Die Eltern können ja sagen, wenn es nicht okay ist. Und voll oft gibt es Kinder, die finden nicht okay, wenn mit ihren Spielsachen gespielt wird, obwohl die selber nicht damit spielen. Und das ist so ein Punkt, wo ich bei mir merke, oh, da werde ich richtig sauer, weil ich so ein ganz anderer Typ bin, weil ich mir denke, weiß nicht, wenn ich mein Handy nicht brauche, ja, kannst du haben, dann mach halt was damit. Und ich hab richtig Angst davor, dass Joris, natürlich wird er diese Phase haben. Ich versuche eine Frage draus zu formulieren.
Ich kann aber gerne auch eingreifen, weil ich habe dazu auch eine
Mach
Idee.
gerne.
Weil ich finde, ich verstehe, dass das irgendwie so nerven kann, aber vom Prinzip finde ich das eigentlich ziemlich nice, weil du als Kind hast eine Sache und das ist dein Spielzeug. Vielleicht hätte er es gerade erst geschenkt bekommen. Und dann denkt er sich so, nö, ist meins. Ich will nicht, dass das jemand anders. Also weißt du, die
Ja,
Grundidee ist,
voll.
dass es seine Sache ist und er darf entscheiden, was damit passiert. Und das finde ich eigentlich ziemlich geil, wenn Kinder so schon so stark sind und einfach sagen so, nee, will ich jetzt einfach nicht.
Ich
Es gibt
sehe
keinen
diesen Punkt.
speziellen Grund, aber ich will es gerade einfach nicht. Ich verstehe auch deine Perspektive voll. Ich bin eher bei deiner Perspektive als bei der Situation, die ich gerade schilder. Aber ich finde das gut, dass ein Kind schon so einen Charakter hat, weil ich habe, wie gesagt, drei verschiedene Kinder, die sind auch charakterlich komplett unterschiedlich und also für meinen Seelenfrieden ist das schwieriger, wenn das Kind ein bisschen passiv ist, ne? Weil klar, die erleben viel, ein bisschen mehr Ablehnung, können sich vielleicht etwas schlechter durchsetzen, aber ich glaube, dass das für die gar nicht so das Problem ist. Also dieses vielleicht nicht immer direkt in den Raum kommen und Hurra schreien, hier bin ich. Meine älteste Tochter ist zum Beispiel so, die macht das nicht. Die ist eher so ein bisschen zurückhaltend, die kommt viel auf mich, deswegen fühle ich sie so stark. Aber ich erinnere mich auch speziell immer daran, dass das für mich nie so ein Problem war. Und für sie wird es auch wahrscheinlich kein Problem sein. Sie muss erstmal in Ruhe ankommen. Das habe ich heute als Erwachsener noch, wenn viele Menschen da sind.
Ja.
Dann bin ich auch nicht der, der jetzt irgendwie alle Leute direkt umarmt und sagt, hallo, hier bin ich. Sondern ich komme auch erstmal langsam in den Raum rein und komme langsam an. Und das ist für mich kein Problem, ist für sie auch nicht. Man, wie gesagt, da muss man manchmal auch sich selbst nicht zu wichtig nehmen. Und dann denken so, mein Kind hat aber jetzt gerade irgendwie, kommt da jetzt nicht so richtig ins Spiel. Nee, für die ist das wahrscheinlich gar nicht schlimm.
Ja, sehr guter Punkt. Also ich sehe auch diesen, also ich sehe das natürlich. Und weiß, na, ist ja voll okay, es ist ja die Spielsache von dem, er darf ja selber entscheiden. Und trotzdem denke ich mir, aber du spielst ja nicht damit. Also
Ja.
weil ich halt so ein anderer Typ bin. Ich fand es spannend, was du gerade gesagt hast. Ich habe gerade eine Erkenntnis bei mir, weil ich das auch kenne, von in große Menschenmengen reinzugehen. Und auch sehr gut wahrnehme, welche Energie da gerade ist und auch gut differenzieren kann, in welcher Energie ich bin. Und ich dieses Gefühl kenne von, ich ziehe mich erstmal zurück und völlig bescheuert, was ich mache, ist, ich nehme den ganzen Raum ein. Und ich habe gerade
Okay.
die Erkenntnis gehabt von, das kann ich, das ist meine Sicherheit. Also das habe ich irgendwie mein Leben lang schon gemacht, so im Mittelpunkt zu stehen. Ich war irgendwie immer ein besonderes Kind. Ich wurde voll oft ausgegrenzt, und habe deswegen für mich so die Kompensation entwickelt. Ich nehme einfach den ganzen Raum ein. Also das fand ich gerade spannend, zuzuhören und zu merken, ja, das kann ich voll nachvollziehen, aber ich mache es ja krass ganz anders. Was ich so ein bisschen raushöre, ist, dass du, und du darfst mir natürlich sagen, wenn es falsch ist, aber dass du so ein schon, ich würde schon sagen, klares Bild hast, was du dir für deine Kinder wünschst.
Nee, eigentlich nicht. Nee.
Okay.
Also ich lebe, oder wir, meine Frau und ich, wir leben nach dem Motto, es gibt also ein Wertesystem als solches, klar, man, so klassische Höflichkeitssachen, ne, die gehören da, also nicht Höflichkeit, sondern so guten Tag und Tschüss und so, sowas finde ich schon ganz nett, aber das, oder danke, bitte, das gebe ich nicht vor, sondern das lebe ich vor. Aber was so die Perspektive für die Zukunft für meine Kinder oder so in diese Richtung, da habe ich keinen speziellen Wunsch. Der einzige Wunsch, den ich habe, ist, dass sie glücklich sein sollen und dass glücklich sein sollen die spüren und nicht ich, weil wenn sie glücklich sind, werde ich es langfristig auch sein. Also da habe ich jetzt keine Grundidee, wie es laufen soll.
Okay, ich hatte nur so Nuancen rausgehört, als du von dem starken Charakter gesprochen hast. Und ich habe einfach für mich so gemerkt, und das war eine spannende Erfahrung für mich, weil, also so erstes Kind, ich habe mich überhaupt nicht vorher damit beschäftigt. Also ich habe ein einziges Buch gelesen, aber nicht aus der Intention, ich möchte was lernen, sondern meine Frau hat gesagt, das ist ein cooles Buch. Und ich glaube, was mich am meisten triggert bei anderen Eltern ist, wenn ich das Gefühl habe, dass die vorgeben, wie das Kind zu sein hat. Weil die für sich glauben, was besser, was schlechter ist. Und das triggert mich so, also wahrscheinlich, weil ich es manchmal auch diesen Impuls habe, so, naja, das ist doch besser, mache bei Schlaf ja beispielsweise offensichtlich schon. Und gleichzeitig immer wieder so die Challenge für mich ist, naja, hinzugucken, wer er ist, wie er ist und wie kann ich das bestmöglich unterstützen. Und jetzt habe ich auf der einen Seite das Glück, dass er erst 18 Monate ist. Das heißt, es kam noch nicht wahrscheinlich so krass viele Situationen, wo das genau das Gegenteil uns oft unterhalten, ist Thema Ernährung. Und das kann ich mir vorstellen, dass das ein spannender Punkt wird. Weil, naja, du Du isst ja für dich Dinge, von denen du glaubst, dass die gut sind. Und die isst du ja wahrscheinlich auch. So, dann sehen das deine Kinder, so wie du gesagt hast. Die sehen, du isst nur einmal die Woche süß. Und trotzdem glaube ich, müssen die ja auch die andere Erfahrung selber einmal machen, damit die für sich merken, ist das überhaupt gut, ist das schlecht. Wie gehst du damit um? Also wenn jetzt deine Kinder, ich weiß nicht, ob es passiert ist, sich komplett gegensätzlich ernähren zu dem, was du machst.
Ja, so vom Prinzip hat man ja gerade speziell in dem Alter noch ziemlich großen Einfluss darauf,
Ja.
was die essen. Und wir haben, also ich mag das Wort Glück eigentlich gar nicht. Meine Mutter sagt immer, du hast voll Glück, deine Kinder essen alles und die essen auch gut. Ich mag das einfach nicht in der Kombi, weil ich glaube einfach, das, was man halt vorlebt, machen die auch. Und klar, ich bin glücklich darüber, meine Kinder essen sehr viel Obst und Gemüse, weil wir kochen viel, wir kochen gesund und die mögen das einfach. Das ist jetzt nicht so ein Zwang in Form von, ihr müsst jetzt essen, sonst habt ihr halt Hunger und kriegt nichts, sondern die essen es einfach, weil sie es mögen. Und wenn sie es nicht mögen, dann essen sie es halt einfach nicht. Dann bei uns wird aber einfach nur einmal gekocht am Tag, also so dieses warme Essen, und dann findet man irgendeine Lösung. Man kocht natürlich nicht so konträr zu dem, was die Kinder jetzt gar nicht mögen. Klar, wir wissen, was die mögen, und aber auch die Mädels unterscheiden sich da stark von ihren Geschmäckern. Die eine mag Nudeln, die andere mag eher lieber Pizza, und ne, da finden wir immer einen Weg. Aber wir machen jetzt nicht zwei Gerichte auf oder so. Aber auch zum Beispiel ist es ja Klassiker Oma, die essen da süß. Dann ist halt Oma-Zeit, ne? Dann ist das für mich auch in dem Moment in Ordnung. Aber das Schöne ist, die haben halt oft auch schon selber diesen Effekt gespürt. Ne? Meine Mutter bremst da schon, ne? Aber also die macht es jetzt nicht in Unmengen, aber die Kinder haben auch selber sich schon so einen negativen Impact gehabt. So, mir ist jetzt ein bisschen schlecht geworden von diesem ganzen Zeug. Und dann sage ich so, okay, das liegt wahrscheinlich daran, weil du zu viel Süßes gegessen hast. Nächstes Mal entscheidest du einfach vielleicht besser anders und überlegst vorher, ob du noch das vierte Bonbon isst oder eben nicht. Weil drei Bonbons sind ja auch in Ordnung. Also.
Wie sehr freust du dich in so einem Moment, wenn dein Kind sagt, oh, mir ist ein bisschen schlecht, weil ich zu viel Süß gegessen habe?
Das ist ein schönes Learning, ne? Weil man merkt, die merken halt selber, ne? Da sind wir wieder beim Punkt, ich kann denen erzählen, von Süßigkeiten wird dir schlecht, aber sie merken es dann einfach selber und das ist der beste Effekt. Aber wie wir Menschen so sind, beim nächsten Mal können es trotzdem wieder vier Bonbons werden.
Ja,
So, man hat es
ja.
wieder vergessen, das Gefühl, ne?
Ich finde diesen Punkt mit der Oma spannend. Wir hatten das letzt. Also Joris ist immer so, hey, ich würde sagen, jeden zweiten, jeden dritten Tag so eine Stunde bei Oma. Und Oma macht Dinge natürlich anders. Und ich war letzt, ich habe ihn letzt hingebracht, habe ihn noch gewickelt. Und während ich ihn gewickelt hat, wurde er mit Eis gefüttert von Oma. Und ich habe richtig gemerkt, wie so, boah. Also stört mich gerade massiv, aber ich habe nichts gesagt, weil ich für mich dachte, das ist ja Oma. Also das ist ja
Deine
bei
Mutter
Oma,
oder ihre Mutter?
nee, ihre Mutter.
Hm.
Ich überlege gerade, ob das auch mit reingespielt hat. Weiß ich nicht. Aber ich hab so gedacht, nee, es ist Oma. Das kann ich scheiße finden, ist auch okay, aber mische ich mich hier jetzt gerade nicht ein. Und dann habe ich es meiner Frau erzählt und die. Ich weiß nicht, ob sie es schon gemacht hat, aber sie hat gesagt, nee, ich werde dir das sagen, dass ich das kacke finde. Und dann haben wir uns so ein bisschen drüber unterhalten und ich habe gemerkt, dass es irgendwie, wir hatten vor kurzem so ein Beispiel, dass Menschen sich über die Kita-Leitung beschwert haben und die dann Dinge in die Wege geleitet haben, dass die in der Kita Dinge anders machen. Und da habe ich so für mich gemerkt, also das finde ich ja völlig. Das finde ich ja völlig dumm, wenn ich mein Kind irgendwo hinbringe, dann da vorzuschreiben, wie die Dinge zu tun haben, sondern ich darf die Dinge scheiße finden, aber es ist ja trotzdem Omas Raum und er darf die Erfahrung machen von Oma macht Dinge anders. Aber hattest du so eine Situation auch und wie gehst du dann damit um? Also sprichst du es offen an? Weil ich habe bei meiner Frau so wahrgenommen, so ein bisschen, sie fordert es ein, dass Oma ihm kein Eis gibt. Und ich denke mir so, ja, weiß ich nicht. Also natürlich finde ich es nicht gut, wenn er Eis isst, weil wir versuchen, ihm keinen Zucker zu geben. Aber Also will ich der Papa sein, der jetzt zu Oma sagt, pack das Eis weg? Das irgendwie auch nicht.
Ja, gar nicht so einfach, ne? Wir haben so grundsätzlich sehr, sehr viele Kämpfe auszutragen gehabt, ne? Weil wir kommen ja aus verschiedenen Kulturkreisen auch und da gibt es ganz andere Themen, die eine Rolle spielen. Also da muss man schon tough sein und auch stark sein und da muss man sich tatsächlich auch, muss man lernen, auch für sein Kind einzustehen. So gibt's tausende Beispiele, ne? Geht's dann um Schweinefleisch, weil wir essen kein Schweinefleisch. Das hat religiösen Hintergrund, auch Background meiner Frau. Und das muss man natürlich meinen Eltern dann auch sagen. Also das war nie ein Problem. Aber das sind dann schon so Grenzen, die man dann auch setzen muss. Man muss schon, also so machen wir es, man muss gar nichts, also so machen wir es auf jeden Fall. Wir geben schon so eine Richtlinie vor, wie wir uns das wünschen. Meine Mutter hatte, glaube ich, auch mal speziell gesagt, dass es am Anfang gerade für sie schwer war, dass sie sehr vorsichtig war, weil wir also schon so ein paar Vorstellungen haben, die sie halt anders sieht. Aber das ist schon lockerer geworden. Aber ich finde, so ein Grundgerüst geben wir schon so vor. Jetzt nicht so, keine Ahnung, wenn die da schlafen mal oder so, ja, dann gucken die halt zwei Filme. Ist mir egal, ne? Das machen die jetzt zu Hause hier nicht. Aber das ist dann, wie du sagst, schon Oma-Zeit. Aber ja, auch Kita, spezielles Thema. Wir haben ja extra einen Waldkindergarten ausgesucht, weil wir auch von der Vanreise zurückgekommen sind und sehr naturverbunden unterwegs waren. Wir haben auch gemerkt, den Kindern gefällt das und deswegen haben wir einen Waldkindergarten ausgesucht und die Kinder waren auch mega happy da und das ist halt einfach ein anderes Miteinander als jetzt so einem normalen Kindergarten, normalen Anführungszeichen, weil was schon normal. Die sind da, keine Ahnung, 8 bis 10 Erzieher auf 40 Kinder und du hast den gängigen Kitas hast du, keine Ahnung, 1 bis 2 Erzieher auf 30 bis 40 Kinder und das ist einfach anders und da hat jeder halt die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, was er möchte und was für einen Kita-Platz bekommst und was für ein Angebot gibt es da überhaupt. Aber für uns war es halt das perfekte Angebot, weil da auch so von der Idee erzogen wird, wie wir uns das wünschen. Auf Augenhöhe einfach und die können da sich ausprobieren und und.
Oh, mega spannend. Ich hab's verloren. Ich hatte irgendeinen Gedanken. Also uns hat das sehr geholfen, am Anfang, als Joris so angefangen hat, andere Sachen zu essen. Also der wird immer noch gestillt, aber natürlich isst er jetzt mittlerweile auch viele andere Sachen. Und ich habe für mich so festgestellt, dass ich gewisse Sachen gegessen habe, die ich ihm aber nicht gegeben habe. Und habe dann irgendwann so gemerkt, also das ist ja völlig bescheuert. Das kann ich ja gar nicht rechtfertigen. Ich habe ja überhaupt keine Argumentation dafür, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, einen Keks bei einem Kaffee esse und er will den auch und ihm den dann nicht zu geben. Von daher war das irgendwann für mich total hilfreich, dass ich irgendwann gesagt habe, wenn er bei mir ist, dann muss ich ihn alles probieren lassen, was ich auch esse. Und das führte dazu, dass ich viele Dinge nicht mehr gegessen habe. Dass ich extrem wenig Schokolade gegessen habe, mittlerweile sehr, sehr wenig Zucker. Meine Frau ist immer ein bisschen anders, aber die macht es clever, wenn er schläft, dann die Schokolade zu essen. Aber das fand ich eine sehr hilfreiche Herangehensweise, weil ich für mich häufig mir die Frage stelle, er kann ja noch nicht sprechen, aber wenn er mich fragen würde, warum darf er gewisse Dinge nicht machen, warum darf er gewisse Dinge machen, dass ich für mich schon eine Begründung brauche. Und ich bei vielen Dingen merke, ja, habe ich ja gar keine. Also bei vielen Dingen wäre die Begründung, weil ich das nicht möchte. Und das ist für mich immer so das Ausschlussargument von, ja, dann kann ich es aber nicht durchziehen. Damit kann ich ja überhaupt nicht argumentieren. Weißt du, was ich meine?
Ja, voll. Die einzige Grundlage oder das einzige Lebensmittel ist, wo wir das rechtfertigen, ist halt Kaffee. Klar, logisch geht halt nicht. Und das kann man auch erklären. Also klar, jetzt im 18 Monate alten Kind jetzt nicht. Aber zum Beispiel, wir trinken hyper selten mal eine Cola. So, also das kommt echt vielleicht einmal im Monat oder in 2 Monaten vor. Und das, so Cola ist jetzt halt auch eigentlich nichts für Kinder, aber meistens stellen wir dann irgendwie so ein Alternativgetränk zur Verfügung,
Ja.
was dann halt jetzt auch nicht Wasser ist, sondern irgendwo was dazwischen, zwischen Wasser und Cola. Dann ist meistens auch das Problem nicht da, aber wir können argumentieren mit Koffein, ist jetzt für Kinder nicht ratsam und das ist dann die Grundlage, aber sonst hast du vollkommen recht, so gerade bei zuckerlastigen Sachen wie Schokolade. Aber das ist sowieso bei uns jetzt nicht so das krasse Thema, weil wir es gar nicht so essen eigentlich. Wenn, dann haben wir auch mal abends gegessen, aber mittlerweile hat meine Frau sich da noch mehr mir angepasst, weil ich halt jetzt auch kaum noch was esse. Sonst hatten wir, unser Laster war immer Chips und die haben wir jetzt auch fast gar nicht mehr, dass wir das essen. Vielleicht einmal in 2 Wochen, einer Woche oder so. Und da passt man sich dann einander so ein bisschen an. Das ist eigentlich ziemlich nice, wenn man sich so in eine Richtung zusammen entwickelt.
Was ist euer Laster? Da muss doch eine Sache geben.
Lebensmittel oder was meinst du?
Ja, da muss
Chips
doch.
war immer unser Laster. Ja, aber aktuell würde ich sagen, gibt es keins. Also wir trinken halt Kaffee, also Flat White und Milch ist jetzt auch nicht in der Menge so geil, aber Laster. Chips, wenn du jeden Bekannten von uns fragen würdest, was ist deren Lebensmittellaster, würde jeder sagen, Chips.
Wie gehst du damit um, wenn deine Frau Dinge komplett anders macht als du?
Meinst du bezüglich Erziehung oder so
Ja,
allgemein?
lass es Erziehung nennen. Also lass es in Bezug auf Kinder nehmen. Das wird es ja sicherlich geben,
Ja,
dass deine
total.
Frau andere Herangehensweisen hat. Wie gehst du damit um?
Also, ich habe mir mal geschworen, wenn ich etwas anders sehe, dann würde ich es mit ihr eventuell diskutieren. Kommt auf den Punkt an, wie anders sehe ich das jetzt. Aber in der Situation würde ich es niemals ansprechen, weil die Situation ist meistens nicht der geeignete Ort und erst recht nicht vor den Kindern, weil ich mag gar nicht ihre Kompetenz vor den Kindern in Frage stellen. Und andersrum ist es mir auch sehr, sehr wichtig, dass man das bei mir nicht macht, weil das hat nichts damit zu tun, dass mein Ego zu groß ist, sondern einfach, dass es meine Art und Weise ist, etwas zu tun. Ich reiße jetzt niemanden den Kopf ab oder ich wickel keine Windel auf dem Kopf oder so. Deswegen denke ich, dass speziell da, das ist aber vermutlich oft auch eher ein Ding der Mutter, also ich sage das mal so vorsichtig, weil das hat auch was mit der Frau als solches zu tun. Die Plazenta, die strahlt was im Körper aus und das sagt, du musst dein Kind beschützen. Das ist ein Beschützerinstinkt und das ist nicht, weil die Frau dich belehren will, sondern das ist eine Sache der Natur. Das ist einfach vorgegeben. Und da finde ich aber trotz allem, gibt es dann einmal den Ton, wie du etwas sagst, und zweitens die Situation. Ich habe darüber auch mal einen Beitrag bei Instagram geschrieben. Tatsächlich habe ich den gestern nochmal via Testreels veröffentlicht. Die Hook ist, du wünschst dir einen engagierten Vater, aber behandelst ihn wie ein Kind. So, Moton,
Ah,
das ist
stark.
genau. Und das habe ich halt voll oft in meinem privaten Umfeld festgestellt. Und das nervt mich richtig, ne? Weil ja, du siehst es gerade anders, voll in Ordnung, aber dein Mann sieht, wertet die Situation gerade anders und er macht es anders, dann lass ihn einfach. Wie gesagt, er reißt ihm kein Bein aus oder so. Wenn es jetzt grob fahrlässig ist, dann schreite gerne ein. Ansonsten behalte es für dich und gib ihm vielleicht einen Tipp. So kann man es vielleicht leichter machen, aber nicht so, nee, so macht man das nicht. So macht man einfach nicht.
Ja,
Hat was mit
okay.
Respekt voreinander zu tun, meiner Meinung nach.
Ja. Kurze Pause. Was geht dir gerade durch den Kopf? Gibt's etwas, das du anders siehst oder uns fragen möchtest? Schreib uns einfach auf Instagram. Den Link findest du in der Podcast-Beschreibung. Wir lesen jede Nachricht persönlich. Trau dich ruhig. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Boah, geh ich voll mit. Also ist auch ein Punkt, der mich krass stört oder krass stören würde, wenn in der Situation meine Partnerin sagt, ja, wenn die einschreitet, also dann würde ich mir auch denken, so, hey, versuche ich andersrum ja auch nicht zu machen. Und ich finde diesen Punkt sehr, sehr spannend mit, dass Also ich erinnere mich an die Situation, dass meine Partnerin irgendwann mal gesagt hat, sie hat körperliche Schmerzen, wenn der Kleine schreit. Also
Okay.
das hatte ich vorher nicht für mich verstanden. Und ich bin jetzt nicht, also wir lassen ihn nicht liegen, wenn er schreit. Es ging eher so um die Situation, dass am Anfang hat er sehr viel geschrien. Und ich habe ihn einfach, also ich habe das nicht als was Negatives aufgefasst, sondern es war einfach, naja, er schreit, ich nehme ihn jetzt einfach in den Arm, was soll ich denn jetzt machen? Und meine Frau schon den Impuls hatte, so was an der Situation zu verändern. Und hat mir dann erzählt, dass das sich anfühlt, als wäre das so ein körperlicher Schmerz. Weil das halt diese Verbundenheit der Mutter mit dem Kind und dieses, das Kind beschützen müssen und so zum Ausdruck bringt. Und das finde ich mega spannend. Das hatte ich vorher so nicht auf dem Schirm. Und ich, am Anfang war das sehr, sehr aufregend zu erfahren, wenn Sonja Dinge ganz anders macht, als ich die mache. Und andersrum wahrscheinlich genauso. Und natürlich haben wir gewisse Situationen, wo wir komplett die gegenteiligen Pole sind. Ich würde schon sagen, was das Verhalten auf dem Spielplatz angeht. Ich bin beispielsweise. Ich würde Joris auf dem Spielplatz sehr wenig nur helfen. Also wenn er irgendwo hoch will oder so, dann solange er nicht signalisiert, so Papa, hilf mal, würde ich nicht hingehen und würde ihn irgendwo hochheben. Ich habe ihn nie auf eine Rutsche hochgehoben, und mache dadurch die Erfahrung, dass er, also zum einen hat er überhaupt keine Angst vor gar nichts und der klettert an Sachen hoch, wo ich mir denke, in dem Alter sehe ich wenig andere Kinder, die da hochklettern. Wohingegen Sonja auf dem Spielplatz schon eher diejenige ist, die dann so, nee, komm, ich helf dir mal hoch. Und ich denke, hä, hat er überhaupt nicht nachgefragt? Finde ich mega spannend.
Ja, machen lassen ist oft die Sache, ne? Einfach
Ja.
mal die Kinder selber, wie gesagt, wenn es nicht grob fahrlässig ist, so dass du jetzt eine richtige Gefahr siehst, dann einfach mal laufen lassen. Klar, helfe ich auch. Aber speziell klettern, ne? Das ist ja auch, kann man ja auch fördern, ne? Zum Beispiel haben wir so eine Sprossenwand hier zu Hause. Der Elias, der ist mit 18 Monaten, ist ja die Sprossenwand hoch und das hat noch so, kommt noch so nach vorne raus, hing der auf einmal da dran, so. Und ich dachte mir, shit, weil der ist halt im Kinderzimmer auch so allein, der spielt ja manchmal einfach. Und dann hat er sich so gemeldet, dann komm, ich häng der oben an der Sprossenwand, so. Dann wusste ich, okay, den lasse ich jetzt besser ja nicht mehr alleine. So, der hat halt auch so Ringe, wo der sich dranhängt. So, der ist schon gut aktiv, also er hat auch schon viel Kraft entwickelt, weil wir haben auch so ein Pickler-Dreieck, also die klettern viel. Das haben wir angefangen bei Ayla, also bei meiner ersten Tochter, weil diese Haptik mit den Händen viel zu machen, dieses Klettern und so, das macht schon viel auch für den Körper und dieses Eigenständige. Und du merkst es halt auch in der Schule, im Kindergarten, so, die können schon direkt einige Sachen besser, nicht weil ich dann stolz bin, dass sie es besser können, sondern einfach, weil sie sich schon selber helfen können.
Was ist der eine Punkt, bei der du hast jetzt drei Kinder. Das ist ja wahrscheinlich eine krasse Reise. Also da haben sich ja Dinge verändert. Gibt es einen Punkt, der dir richtig bewusst ist, wo du sagst, da hast du dich am meisten gedreht? Also da hast du deine Ansicht, die du irgendwann mal hattest, am meisten geändert?
Ja, tatsächlich, dieses Schreien lassen, das ist ja auch so ein Mythos, ne? Die sollen auch ruhig mal schreien, so. Das haben wir tatsächlich ganz am Anfang bei Ayla, die hat auch sehr viel geweint, das ging auch echt gut an die Substanz. Meine Meinung ist, dass man gerade zu Anfang beim ersten Kind oft auch nicht die Bedürfnisse des Kindes verstehen kann. Man muss sich erstmal kennenlernen. Und wenn du jetzt ein zweites oder drittes Kind hast, ja, dann hat es oft auch eine andere Bedürfnisse, aber man lernt es schneller zu verstehen. Und wir haben es bei ihr am Anfang einfach nicht verstanden. Und ihre Art zu sagen, ihr versteht mich nicht, war, sie weint. Und wir haben sie dann auch mal so 5 Minuten beiseite gelegt, einfach auch, um sich selber zu resetten. Aber ich habe es für mich rechtfertigt, so, ja, die hat jetzt wahrscheinlich nichts auch und sie muss dann einfach mal weinen. Und das würde ich heutzutage nie wieder machen. Haben wir auch nie wieder gemacht. Es sei denn, du bist so mental broke, dass du sagst, so, du bist alleine, der schreit oder sie schreit und du musst raus aus dieser Situation, sonst endet das irgendwie blöd, ne? Und dann würde ich sagen, okay, dann atme mal 2 Minuten, aber die Intention früher war anders, dass ich gesagt habe, okay, dann ist das jetzt einfach so, der muss jetzt so alleine klarkommen, wie dumm das eigentlich ist, alleine ein, keine Ahnung, 4 Monate altes Baby oder 3 Monate alt. Heute weiß ich, das würde ich so nie wieder machen. Und ja, das ist so ein großes Learning auch.
Das ist so ein spannender Punkt. Ich habe das nie so gemacht, aber ich dachte sehr lange, bevor ich Papa geworden bin, auch, naja, das härtet eher ab, als dass es schadet. Und habe aber von Anfang an gemerkt, so, hast ja gar keine Option, mein Kind schreien zu lassen, sondern der Impuls ist ja immer, ich nehme dich hoch. So, Papa ist da, außer, und das finde ich einen wichtigen Punkt, wenn ich tatsächlich alleine mit ihm bin oder war und ich völlig drüber war und merkte so, ich muss 3 Minuten auf dem Balkon und durchschnaufen. Und dann setze ich ihn irgendwie in die Wippe, ich sehe dich vom Balkon aus, aber ich sonst, also sonst, bevor hier ein Unglück geschieht, kann es ja nicht schaden, wenn du jetzt hier 3 Minuten sitzt. Aber es ist so ein spannender Punkt. Oh, ich hatte so eine gute Frage gerade im Kopf. Ah! Dachte mir noch so, ja, die behalte ich, muss ich nichts notieren, die behalte ich mir. Habe ich überhaupt nicht gemacht.
Es ist
Ah.
auf jeden Fall auch krass, was man immer denkt, was man mal für Eltern sein wird. Ne?
Ja.
So vor den Kindern, scheiß bin ich so geworden. Ne? Ich dachte mal, ja, so cool, dies, das, aber nee, ist nicht so. Du, bei uns kam es auch, bei uns persönlich kam die größte Wende in unserem Leben mit der Geburt unserer Tochter. Da haben wir angefangen, das Leben für uns erst richtig zu verstehen. Vorher waren wir auch super glücklich, haben auch ein schönes Leben geführt, aber nicht in der Tiefe, wie wir es heutzutage machen. Und das ist echt krass, wie man sich verändert, wenn man Mama und Papa wird.
Wie herausfordernd, ich weiß nicht, ob das ein zu großes Thema wird, aber wir können das ja auch. Wie herausfordernd, das ist, glaube ich, für mich die größte Herausforderung. Und ich habe keine Lösung dafür, ist diese fehlende Zweisamkeit. Also jetzt seid ihr wahrscheinlich an einem anderen Punkt. Aber also bei mir oder bei uns ist es so krass. So, jetzt ist Joris, das ist vielleicht seit, so, wir waren auch viel im Ausland unterwegs. Vielleicht seit 1,5 Monaten, dass er immer mal wieder bei Oma ist und wir so eine Stunde, 1,5 für uns haben, so, weiß nicht, 3, 4, 5 Mal die Woche. Aber also ich merke, diese Reise, die hatte ich ja gar nicht auf dem Schirm. Also damit habe ich ja überhaupt, das hat mir ja gar keiner gesagt, wie sehr ich meine Frau vermisse und wie sehr ich diese Zweisamkeit vermisse. Und nicht nur sexuell, sondern alles andere. Also, wie groß war diese Herausforderung bei euch? Oder für
Ja,
dich speziell jetzt?
ich kann das schon verallgemeinern, weil das ein sehr präsentes Thema ist. Wir kommunizieren darüber sehr oft. Ich schreibe auch sehr viele Beiträge darüber, weil genau das Thema findet oft gar nicht statt. Und ich sehe, wie es etliche Scheidungen gibt. Und das ist einfach nur einfach krass, weil wir haben irgendwann mal gehört, 2 Jahre lang passt du dich deinem Kind an und ab dem 2. Jahr passt sich dein Kind deinem Leben an. Ob das jetzt richtig ist, weiß ich nicht, aber wir haben es immer so gehandhabt. Aber selbst in diesen 2 Jahren, und bei uns gab es jetzt viele 2 Jahre, dreimal sogar, und tatsächlich bei den Mädels, die haben ja 14,5 Monate Altersunterschied, da waren das fast 4 Jahre und da muss man einfach einen Weg für sich finden. Weil wir haben uns immer geschworen, dass wir immer eine lebendige und glückliche Ehe führen wollen. Und es gibt nicht die Option, nebeneinander herzuleben. Es gibt für uns dann nur tatsächlich getrennte Wege oder glücklich sein, weil wir leben nur einmal. Und wie gesagt, ich habe mir immer geschworen zu lieben. Und das ist oberste Priorität. Und wir finden uns da auch gerade erst wieder neu. Weil bei den Mädels ging es tatsächlich sch schneller als 2 Jahre. Wir haben schneller unsere Freiräume wieder gehabt. Bei Elias zieht sich das ein bisschen jetzt auch teilweise noch schwierig. Jetzt haben wir natürlich auch 3 Kinder, die ihre Bedürfnisse haben. Die Mädels sind zwar 5 und 7, aber die haben auch noch ihre Wünsche. Also die brauchen uns auch noch viel. Und ja, wir haben uns jetzt, unsere Regel ist Mittwochabend. Und Freitagabend sind unsere Abende, da wird nicht gearbeitet, Handy wird beiseite gelegt. Und die nehmen wir uns einfach für uns. Und jetzt zeitnah wollten wir auch mal für eine Übernachtung weg. Eventuell sogar dieses oder nächstes Wochenende, weil man hat halt immer diesen Gedanken im Kopf, ja, wie schaffen deine Kinder das? So, aber wie schaffst du das denn? Also man selber nimmt sich oft nicht wichtig genug, weil du kannst nur ein guter Papa oder eine gute Mama sein, wenn du glücklich bist. Und wenn du nicht glücklich bist, wirst du irgendwann die Verbindung zu deinem Partner verlieren und die Verbindung zu deinem Kind verlieren. Und da muss man einfach dran arbeiten. Und mein Schwiegervater sagt immer, oder meine Mutter sagt es auch mal, die Ehe ist wie eine Dornhecke oder so, man muss sie regelmäßig schneiden und bearbeiten, sonst wird es irgendwann sprießt nach links und rechts und du hast keine Chance mehr, das einzufangen. Und
Oh,
das ist für
mega.
mich auch das wichtigste Thema, auch mit Kindern. Die Ehe steht quasi fast so darüber, weil du kannst nur das geben, was du bekommst. Also wenn du nicht liebst, kannst du gar nichts weitergeben. Du
Ja.
kannst nichts, du bist so leer dann einfach und das Fundament ist für mich einfach eine glückliche Ehe.
Also ich finde das so wichtig. Zum einen diesen Punkt, der hilft mir immer total, wenn ich das Gefühl habe, dass ich Joris Bedürfnisse über meine stelle, dann hilft mir immer, also wenn ich alles für mein Kind tue, dann vermittle ich ihm, dass er zukünftig andere Menschen wichtiger nimmt als sich selbst. Und das ist ja überhaupt nicht das, was ich vermitteln will, sondern ich will ihm vermitteln, du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben und dann muss ich halt vorleben, dass ich der wichtigste Mensch in meinem Leben bin. Und wenn das bedeutet, dass ich habe gerade nicht die Kapazität für dich oder whatever, dann tut mir das leid, aber dann sehe ich dieses langfristige, da hat er mehr von, weil er dadurch erfährt, ja, Papa nimmt sich gerade wichtig und da muss ich halt zurückstecken und das ist okay. Und die andere Sache, die immer mehr so in mein Feld kommt, die ich lange überhaupt nicht gecheckt habe, aber mittlerweile glaube, dass das eigentlich ja, the way to ist, dass nicht Joris der wichtigste Mensch in meinem Leben ist, sondern meine Partnerin. Also wenn wir jetzt von uns mal abgehen, so ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben, aber dass es nicht darum geht, dem Kind zu signalisieren, du bist an erster Stelle, sondern meine Frau ist an erster Stelle. Und das ist noch nicht so lange, dass ich das irgendwie realisiert habe, ich das schon umsetzen. Nicht immer. Ich versuche das umzusetzen, weil ich immer mehr sehe, wie viel Vorteile das für alle hat. Und was mich am meisten gehittet hat dabei war, so, dass wir eigentlich so rangehen, dass unsere Kinder an erster Stelle stehen und unsere Partner nicht. Und was ist das, was unsere Kinder aber wollen? Also das, was alle Kinder wollen, ist, dass Mama und Papa glücklich sind. Und was sorgt dafür, dass Mama und Papa glücklich sind? Na, wenn Mama und Papa sich selbst an erster Stelle sehen. Und das ist gerade so das, wo ich versuche hinzukommen, was aber sehr lange gedauert hat, bis ich das überhaupt erstmal realisiert habe. So, ach ja, krass, ich begrüße nicht mehr meinen Sohn als erstes, sondern ich begrüße meine Frau als erstes. So, ich freue mich, meine Frau zu sehen. Und dann kann er auf mich zukommen. Und dann habe ich manchmal so ein bisschen das Bild von einem Hund im Kopf. Den sollte ich ja auch nicht als erstes begrüßen, wenn ich irgendwo zu Gast bin. Und dann lasse ich Joris so ein bisschen links liegen, weil ich ihm zeigen möchte oder weil mir das einfach viel gibt. Und ich das zu Sonja immer wieder sage, um der beste Papa zu sein, der ich sein kann, brauche ich eine geile Verbindung mit dir. Also das merke ich jedes Mal, egal wie schwer die Dinge sind, egal wie anstrengend sich Dinge anfühlen, wenn diese Verbindung mit Sonja gut ist, dann jucken mich so viele Dinge gar nicht. Ob ich dann 3 Stunden schlafe, ob ich dann mit Joris aufstehe, also es interessiert mich dann gar nicht. Deswegen finde ich das so einen elementar wichtigen Punkt.
Ja, voll. Aber ich versuche gar nicht so, also ne, ich kategorisiere oder versuche es nicht zu machen. Wenn ich jetzt nach Hause komme, dann sind hier echt immer 4 Leute, die begrüßt werden wollen und die ich auch begrüßen möchte. Und da ist mir dann egal, wen ich dann als erstes, ne, sehe oder so. Da für mich ist nur wichtig, auch meinen Mädels zu vermitteln, dass nicht Elias, weil er kriegt am meisten von uns, weil er auch am bedürftigsten ist, in Anführungszeichen bedürftig, hört sich so negativ an, aber er braucht uns einfach noch am meisten und Für mich ist wichtig, ihnen zu vermitteln, dass er im Ranking nicht höher steht als sie. Und deswegen streue ich ja auch immer mal wieder so Tage ein, wo ich schon mit den Mädels alleine unterwegs bin, also nicht mit beiden, sondern auch wirklich alleine. Weil ich merke auch, dass ihnen das immer voll viel gibt, weil die sind dann viel glücklicher und viel ausgeglichener und die kennen mich einfach nur als präsenten Papa zu Hause, der immer viel Zeit für sie hat und das will ich halt nicht, dass sie das Gefühl verlieren. Ja, und meine Frau natürlich, ich bin auch ein sehr harmoniebedürftiger Mensch und das rührt vielleicht auch so aus meiner Vergangenheit, keine Ahnung. Mir ist aber immer sehr wichtig, eine gute Connection zu meiner Frau zu haben. Das ist für mich auch, hat eine der höchsten Prioritäten, weil dann fühle ich mich auch besser. Aber das kriege ich auch am besten hin, wenn ich im Reinen mit mir selbst bin.
Ja, fühle ich.
Und das vergisst man halt oft, ne? Weil dann will man ja, also will man ja auch nicht so ein People-Pleaser sein, der dann irgendwie nur, gibt ja so auch diese verschiedenen Liebessprachen, so Unterstützung immer dem Partner geben, weil man das die Art ist zu sagen, so hiermit zeige ich dir meine Liebe. Und das sollte man dann auch nicht übertreiben, finde ich. Aber meine Liebessprache, also die ich gebe, ist halt Unterstützung, aber die meine Frau empfängt eine andere Liebessprache. Deswegen ist das eigentlich Wuppe, so kann ich jetzt machen, was ich will.
Ich
Sie
weiß, was du
sieht
meinst.
das nicht als Liebeserklärung, deswegen. Aber das ist halt so meine Art und das muss man halt so ein bisschen verstehen. Und wenn dein Partner auch das versteht, dass das deine Art ist zu sagen, ich liebe dich, dann nimmt er das natürlich auch anders wahr.
Ja. Wie sehr hat Eifersucht eine Rolle gespielt bei den Kids? Also war das überhaupt ein Thema, als dann das zweite kam und als das dritte kam?
Nee, beim dritten Jahr, weil bei uns war das mal so ein bisschen so, unsere erste Tochter ist eher so ein Papakind, das kann man schon ganz eindeutig so sagen. Das hängt wahrscheinlich auch viel damit zusammen, dass die zweite Tochter, also Leia, kam, da war Ayla 14,5 Monate. Die hat halt viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Allein erstmal das kleinste Kind und sie ist auch ein sehr auffälliges Kind. Also so, wenn sie in den Raum kommt, sie nimmt den Raum für sich. Gerade wo sie bis 2, 3 Jahre, weil sie einfach sehr süß war und einfach so lustig. Man musste immer direkt grinsen, wenn man die gesehen hat. Das hat meine ältere Tochter, ist ein bisschen anders. Sie ist halt eher zurückhaltend. Und weil ich genau darum weiß und ich will halt einfach nicht, dass sie für sich versteht, zurückhaltend sein ist was Schlechtes, ruhig sein ist was Schlechtes, hat sie dann in dem Zuge ein bisschen mehr von mir bekommen, einfach mehr Aufmerksamkeit, weil sie es extern nicht bekommen hat. Und ich glaube, daher kommt auch so unser guter Draht nochmal zusätzlich, weil sie sehr ähnlich ist wie ich und ich sehr viel sie aufgefangen habe in den kleinen Tagen, wo sie noch jung war. Aber jetzt, um auch nochmal auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, Eifersucht, das heißt, unsere zweite Tochter war immer eindeutig Mamakind. Aber dann kam halt Elias und der ist auch sehr Mamakind. Und damit war die Eifersucht von Leia auf Elias schon anfangs enorm. Und mittlerweile nicht. Sie ist halt einfach auch mehr zu mir gerückt. Bei ihr ist es jetzt, würde ich sagen, 50-50. Genau. Aber da war das Thema Eifersucht schon sehr präsent.
Wenn deine erste Tochter ein Papakind war, dann hast du die Situation vielleicht gar nicht erfahren, dass ich würde jetzt nicht sagen Eifersucht, aber ich kenne das von uns, dass ja, wahrscheinlich ist Eifersucht schon das richtige Wort, dass ich manchmal eifersüchtig auf, ich kann es gar nicht sagen, wahrscheinlich auf beide, auf Joris und auf Sonja, wenn die so close sind und ich das Gefühl habe, dass ich gerade hier gar keinen Beitrag leiste, weil mich hier gerade gar keiner von den beiden braucht. Hattest du das oder war das eher weniger dadurch, dass das erste Kind eher ein Papakind war?
Nee, hatte ich tatsächlich nicht. Das Einzige, was ich habe, ist jetzt bei Elias die Situation, dass ich meine Mädels habe ich schon direkt mit zum Schlafen gebracht, auch stillen oder nicht. Das hat immer geklappt. Bei ihm klappt das einfach mal besser, mal schlechter. Und dahinter fragt man sich schon und dann fragt man sich, woran liegt das? Und warum kriege ich das nicht hin? Mache ich irgendwas falsch? Bin ich überhaupt der Papa, der ich sein will? So in diese Richtung. Aber, da hatte ich nie das Gefühl Eifersucht, sondern eher Selbstzweifel oder
Ah ja.
dann Habe ich aber für mich auch verstanden, dass jedes Kind einfach anders ist und jedes Kind andere Bedürfnisse hat. Und man sagt ja Jungs generell nach, ob es jetzt stimmt oder nicht. Ich stelle es jetzt einfach nur bei uns auch fest, dass sie sehr Mama fixiert sind und das auch länger anhält. Und ja, das ist die Realität bei uns. Und wenn du so ein bisschen auch verstehst, dass Jungs einfach anders sind als Mädchen. Dafür habe ich auch schon meine Schelten bekommen auf Instagram, weil ich das wohl so fördern würde, weil ich so denke. Aber ich lebe halt nach dem Motto, es gibt halt einen Jungen und ein Mädchen und die ticken halt einfach anders. Egal, ob es jetzt ein Junge oder ein Mädchen ist vom Geschlecht, aber Kinder sind unterschiedlich
Ja.
und das muss man einfach verstehen. Und wenn du das für dich verstanden hast, dann hilft es dir im Alltag oft, löst nicht dein Problem. Aber du verstehst dann manchmal besser, auch wenn es dein Problem nicht löst.
Ich glaube, dass das voll wichtig ist, dass es häufig, glaube ich, gar nicht darum geht, Probleme zu lösen, sondern erstmal so eine Ruhe ins System zu bringen. Und dafür hilft ja Verständnis einfach voll, dass du erstmal so, ach so, okay. Also muss ich jetzt gar nicht. Es ist okay, dass es so ist, wie es ist. Und ich habe was Spannendes gelesen letzte und es ging total mit mir in Resonanz, weil ich auch, also ich würde es nicht pauschalisieren, aber ich glaube schon, dass Jungs andere generell Eigenschaften haben als Mädels und wir aufhören dürfen, unsere Jungs zu Mädchen zu machen und unsere Mädchen zu Jungs. Also dass ich schon sagen würde, Jungs sind eher wilder, Mädchen sind eher ein bisschen nicht entspannter, aber vielleicht halt das Gegenteil von wild. Und dass wir voll oft dahin gehen, dass wir zu den Jungs sagen, so, naja, sitz mal still, sei mal ein bisschen ruhiger, sei mal ein bisschen leiser. Und das dazu führt, dass Jungs Mädchen werden und jetzt nicht in diesem gendermäßigen Wahnsinn, der ist mir völlig egal. Und dass Mädchen so Jungs dann werden, weil wir von Mädchen sagen, na, geh mal ein bisschen mehr aus dir raus, mach mal das. Und ich auch finde, dass das ja voll kontraproduktiv ist, sondern einfach gucken, so wie ich es gesagt habe, wenn der wild ist, ja, dann versuch halt mit dieser Wildheit zu sein und wie du die unterstützen kannst. Aber ich auch bei so Sachen auf Spielplätzen immer denke, ich muss dann immer mit dem Kopf schütteln, wenn Leute so sagen, so, pst, sei mal leise. Ich mir, was? Also, warum? Also, das ist ja voll oft, glaube ich. Das hast du ja auch schon mit reingebracht, so weil uns stört, wie andere Eltern vielleicht über uns denken könnten, wenn unser Kind zu laut ist. Und ich glaube, dass es ein wichtiger Schritt ist, den du gesagt hast, dass wir anfangen, naja, drauf zu scheißen, was andere Eltern sagen. So, es geht ja darum, wer unser Kind ist. Und ich kenne das auch, dass ich manchmal, es gab eine Situation, da hatte ich ihn in der Trage und er hat so krass laut geschrien, dass ich gemerkt habe, so, bei mir kippt's jetzt. So, es kippt jetzt wirklich. Ich kann gleich überhaupt nicht mehr. Und dann hab ich meine Noise-Canceling-Kopfhörer aufgesetzt und habe Musik angemacht. Und habe aber währenddessen wahrgenommen, wie mein Verstand mir so erzählt hat, boah, du bist ein richtig beschissener Papa. Und ich aber irgendwann merkte, ich kann nicht. Also ich muss dieses Schreien für mich gerade ausschalten. Hab mir dann entspannte Musik angemacht. Und in 2 Minuten hat er einfach aufgehört zu weinen. Aber es war einfach so, ja, du musst halt für dich gucken, dass du fein bist. Und so andere Eltern, das ist so gut, was du gesagt hast, die sind in anderen Situationen. Wir wissen nicht, wo kommen die gerade her, wie war deren Tag, wie ist deren Lebenssituation. So. Und deswegen, ich bin wahrscheinlich auch immer schnell dabei, so andere Eltern zu verurteilen, aber merke dann so, ja, ich will ja auch nicht verurteilt werden. Und wer bin ich? So, ich würde Dinge nicht so machen, wie andere Eltern die machen, aber deswegen kann ja trotzdem jeder so machen, wie er möchte. Aber ich glaube schon, dass wir ein bisschen mehr dahin gehen dürfen, dass Jungs halt anders sind und dass die dann halt auch was anderes brauchen als Mädels und Mädels brauchen was anderes als Jungs. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir unsere Jungs verweichlichen und unsere Mädels vermännlichen, sondern mein Gott, also, das ist halt
Ja,
so.
die Jungs haben ja auch eine andere Impulskontrolle, ne? Das ist ja auch nachweislich so, ne? Die brauchen einfach länger, um das in ihrem Gehirn zu entwickeln. Das merkt man auch ganz eindeutig. Ich habe das auch immer so ein bisschen für einen Mythos gehalten, aber ich erlebe es halt jetzt selber. Und seine Toleranzgrenze ist einfach deutlich niedriger und ist einfach so. Und es ist auch wissenschaftlich so bestätigt, deswegen. Jungs und Mädchen sind in meiner Welt auch unterschiedlich und das ist auch schön so, weil jeder hat seine Eigenheiten. Und wenn ein Mädchen ein Junge sein möchte vom Verhalten, dann soll es gerne so sein. Aber ich werde kein Kind in irgendeine Richtung drücken.
Ja,
Man sollte
fisch.
einfach nur verstehen, dass Kinder unterschiedlich sind und dass du dein Kind einfach so annimmst, wie es ist und es nicht versuchst, in irgendeine Richtung oder Rolle zu drücken.
Ja. Was ist die, jetzt findest du ja auch auf Social Media statt, und natürlich hast du auch ein Umfeld. Was ist die Sache, bei der du am meisten oder bei der ihr am meisten Gegenwind bekommen habt? Oder Unverständnis oder Kopfschütteln oder wo Menschen sagen, hey, wie kann man nur, falls das überhaupt der Fall ist?
Meinst du jetzt bei Kinder oder so allgemein?
Ja, gerne, lass uns gerne bei Kindern bleiben. Wo ihr Dinge anders macht, wo in eurem Umfeld bei Familie erstmal so, hä, wieso denn so?
Boah, nicht so wirklich, aber immer mal wieder ist ein Thema Religion. Und ich finde halt, Religion ist so ein privates Thema, aber unsere Geschichte bringt das immer so ein bisschen mit sich, weil ich jetzt in dem Fall Deutscher bin und aus dem christlichen Background komme, meine Frau Türkin und aus dem muslimischen Background. Und das ist immer so ein Thema, wie werden deine Kinder erzogen, was für einen Glauben haben die. Und wir wollen das gar nicht so öffentlich kommunizieren, weil ich finde, das geht einfach niemandem etwas an. Ja, ich bin bei Social Media aktiv, aber ich frage auch niemand anderen, was der für eine Konfession hat, weil es mich einfach am Ende nicht interessiert, weil es nichts über den Menschen aussagt. Ne? Jeder soll, Religion ist privat, das ist eine Sache zwischen dir und Gott und das soll auch bitte so bleiben. Aber da nehmen sich viele Leute einfach viel zu wichtig und das ist immer mal wieder so ein Thema, das aufkommt und das tatsächlich auch echt übel nervt, weil Leute, die sowas fragen oder die Frage ist vom Prinzip jetzt oft nicht immer mit was Negativem, also steckt nicht immer was Negatives dahinter, aber viele Menschen wollen da was Negatives draus machen, weil sie immer von ihrer Glaubensrichtung überzeugt sind. Und das ist dann immer so ein bisschen schwierig, wo ich sage, da mag ich gar nicht interagieren. So, ich antworte wirklich auf 90% der Kommentare. Also das kann man durchweg bei jedem Beitrag sehen, egal ob positiv oder negativ. Ich tausche mich gerne aus, aber bei Religion habe ich so eine Grenze gezogen, da reagiere ich nicht.
Also, ich finde es stark, dass du für dich da so deine Grenze hast, die dann auch kommunizierst und durchziehst. Aber ich habe so gedacht, also, warum interessiert Menschen denn sowas?
Ja.
Also es wäre mir ja völlig egal. Also, wenn du es nicht gerade erwähnt hättest, hätte ich ja niemals gefragt, bist du christlich, ist deine Frau muslimisch? Also, wie sind deine Kinder? Also, manchmal bin ich einfach erstaunt. Ja, was Menschen so wissen wollen von anderen Menschen. Und ich mir so denke, was machst du denn mit der Information?
Ja,
Also,
genau.
was willst du denn mit der Information jetzt machen?
Ja, richtig. Weil das ist immer so ein Thema, weil wir feiern ja Weihnachten und Bayram, also die christlichen und muslimischen Feste. Und das ist immer mal wieder so ein Thema, so allgemein, ne? Weil die Leute sich oft einfach zu wichtig nehmen und anfangen zu bewerten. Aber ich bewerte euch nicht, also will ich auch nicht in dieser Form bewertet werden. Deswegen, wie gesagt, das ist meine Grenze. Ich sage dann auch immer, das ist eine private Sache. Und sonst, wie gesagt, bin ich für alles offen. Habe auch schon diverse Kommentare bekommen, warum ich so irgendwie immer in Frauen- oder Mütterrichtung argumentiere. Ja, da denke ich mir auch, so lebt mal das Leben einer Mutter. Also ich lebe jetzt nicht das Leben einer Mutter, sondern ich kann sie sehr gut verstehen, weil ich all das, was 90% der Mütter machen, mache ich halt auch jetzt mit. Nicht, weil meine Frau nichts macht, sondern weil wir uns das so aufteilen. Aber viele verstehen diese Perspektive nicht, deswegen können die diesen Ansatz gar nicht verstehen und das triggert die so hart einfach. Und ja. Das ist immer, aber da diskutiere ich auch gerne, da habe ich keinen Schmerz mit, weil das ist ein Thema, wenn man da auf einer normalen, neutralen Ebene bleibt, dann bin ich für jede Diskussion zu haben.
Also, wir haben uns, glaube ich, in der letzten Folge erst darüber unterhalten. Da ging es um Impfen. Und also welche Explosivität in diesem
Boah.
Thema ist. Und wie krass die Menschen getriggert sind, dass ich auch dachte, also ich habe es versucht, so ein bisschen herzuleiten, weil, also ich glaube, wenn wir getriggert sind, also wenn Menschen Dinge anders machen als wir, dann triggert uns das, weil ich glaube, dass wenn wir an den Punkt kommen, wo wir sagen, ah, okay, das, was der macht, ist gar nicht so verkehrt, dann bedeutet das ja im Umkehrschluss, ah, was ich bisher gemacht habe, war vielleicht verkehrt, ohne dass es verkehrt war, sondern es hat ja einen Grund, warum du es so gemacht hast, wie du es gemacht hast. Also, Menschen machen Dinge anders als wir, triggert uns und zeigt uns, wir haben was falsch gemacht. Und in Bezug auf Kinder ist es ja noch mal krasser, weil dann haben wir ja nicht nur uns gegenüber verantwortlich falsch gehandelt, sondern unseren Kindern. Und ich sehe diesen Punkt und denke mir, ich will nicht ins Thema Impfen rein, aber bei dem, also das ist mir doch so egal, ob ein anderes Kind auf dem Spielplatz geimpft ist oder nicht. Also es könnte mich, ich habe mir wirklich noch nie war ich auf dem Spielplatz und habe darüber nachgedacht, ob dieses Kind da gerade geimpft ist. Also es interessiert mich einfach gar nicht, aber es ist trotzdem immer wieder spannend, so was andere Menschen so triggert, wo ich mir denke, ihr lasst uns doch unser Kind so erziehen, wie wir das möchten, und macht ihr doch so, wie ihr das machen wollt. Also, ah.
Ja, tatsächlich, Impfen ist ein explosives Thema. Ich glaube, bei Kindern noch extremer als bei Erwachsenen, aber
Reden wir beim nächsten Mal drüber.
ja, das ist sehr, sehr heikel. Keine Ahnung. Das sind auch so Themen, da will ich einfach, muss ich nicht drüber reden, so,
Ja.
weil das ist eine Entscheidung, die ich für mich und mein Kind getroffen habe, mit bestem Wissen und Gewissen. Und ich gehe immer davon aus, dass jedes andere Elternteil auf dieser Welt genau dasselbe gemacht hat.
Und ich,
Ich will
ich.
niemanden bekehren in die eine oder andere Richtung. Ich treffe eine Entscheidung für mich und ihr eine für euch. Das ist für mich fein.
Ich finde das mega. Ich verstehe das nicht, dass. Also, ich habe. Bei Müttern finde ich das noch mal krasser als bei Vätern. Aber ich habe noch nie zuvor erlebt, wie Menschen, die total oberflächlich betrachtet in einer Schublade sind, sich gegenseitig so auf den Kopf hauen, wie in diesem Elterngame. Also ich habe das vorher noch nie so erlebt. Und gerade bei Müttern, wie häufig ich irgendwas auf Instagram sehe, wo irgendeine Mutter irgendwas postet und irgendeine andere Mutter verurteilt die dafür. Und mir geht es gar nicht darum, dass die Mütter untereinander Dinge gut finden müssen, was die anderen machen. Aber ich mir doch denke, als Eltern kennen wir alle die Situation, dass wir irgendwas machen, was andere nicht gut finden. Und wir kennen alle dieses Gefühl, wie es sich anfühlt, von anderen verurteilt zu werden für Dinge. Also warum hören wir damit nicht auf, sondern fangen an, uns als Eltern zu unterstützen und zu sagen, guck mal, du kannst ja sagen, ich finde es nicht gut, was du da machst, aber mach's doch. Ich habe Verständnis dafür, dass du es machst, und ich verstehe das überhaupt nicht, dass in dieser Bubble meiner Wahrnehmung nach so krass gebissen wird. Also ich check's nicht. Und gerade bei Müttern, da finde ich das noch mal, bei Vätern ist, glaube ich, mehr so, ja, komm, lass den Bro machen. Aber bei Müttern, wie die sich dann gegenseitig, ja, so kann man mit seinem Kind nicht umgehen. Und ich mir denke, du willst als Mutter auch nicht verurteilt werden. Also für egal was, warum verurteilen wir andere Mütter oder andere Väter? Ich check das nicht.
Ja, das ist tatsächlich, da gibt es ja auch den Begriff dafür, ne? Die Mami-Polizei auf Insta, so, und die sind krass.
Ja, ich.
Ja, hatte ich auch schon. Ich habe Elias so ein bisschen geschunkelt, so gehalten auch. Ganz easy, warum ich ihn schütteln würde. Bitte nicht nachmachen und so. Ja, so bei sowas bin ich dann auch klar, so, das ist kein Schütteln, so, und das
Ja.
ist mein drittes Kind, so, und ja, gib mir Tipps vielleicht, aber ich schütteln, also schütteln ist einfach was anderes. So, das ist einfach, keine Ahnung, warum man sich da, es müsste schon was grob Fahrlässiges passieren, damit ich mich dazu berufen fühle, einen Beitrag zu kommentieren und sagen, so, das hast du falsch gemacht. So, da müsste echt schon viel passieren. Wenn jetzt Zigarettenqualm in sein Gesicht pusten würde, würde ich sagen, okay, da kannst du jetzt einen Kommentar lassen, davon mal abgesehen, dass ihn das wahrscheinlich eh nicht jucken würde. Aber so, das wäre so eine Situation, wo ich dann auch eingreifen würde. Aber sonst, weißt du.
Voll. Ich fühle das so sehr. Ich verstehe das nicht. Also schreib ihm doch persönliche Nachricht. Aber ich verstehe das nicht. Also ich kann diesen Prozess nicht nachvollziehen. Du sitzt vor deinem Handy, du siehst was, du regst dich drüber auf, du schreibst was und du sendest es noch. Also das sind so viele Punkte, wo du eigentlich sagen müsstest, okay, Brudi, geh mal kurz an die frische Luft, atme mal durch.
Ja.
Also ich verstehe es nicht, wie wir scheiß Kommentare auf Instagram schreiben können. Also warum nicht einfach positive Kommentare und ansonsten lass es, behalt's für dich. Also es interessiert keinen. Wirklich, es interessiert keinen.
Ja, genau, das ist immer so die Frage. Antwortest du grundsätzlich, viele lesen ihre Kommentare unter den Beiträgen schon gar nicht mehr, weil
Ja.
das teilweise echt übel abgeht. Aber noch lese ich alles.
Ich hab eine Frage, ich bin gespannt, ob du ehrlich darauf antwortest. Du hast gesagt, du bist eitel. Und das spielt da so ein bisschen für mich rein, aber ich glaube, dass es bei dir damit nichts zu tun hat. Gibt es eine Sache, bei der du, egal wo, auf dem Spielplatz, whatever, mit deinen Kindern, im Zusammenhang mit deinen Kindern, wo du insgeheim, weil ich glaube, du würdest es nicht öffentlich machen, aber insgeheim so denkst, ja, die mache ich schon besser als alle anderen. So, bei der einen Sache bin ich schon der coolste Papa der Welt. Also, wir können uns zurückhalten bei allem, aber da müssen wir ganz ehrlich auch sagen, das mache ich am allerbesten.
Boah, nee, keiner fällt mir nichts ein. Nee, tatsächlich nicht. Noch nie das Gefühl gehabt, dass ich in einer Sache so sage, ich bin der Krasseste. Nee.
Aber gibt es was, worauf du extrem stolz bist?
Ja, also ich freue mich sehr darüber, dass ich den Alltag mit meinen Kindern so gut selber bewältigen kann, weil. Da kommt jetzt auch zeitnah nochmal ein Beitrag darüber. Den habe ich auch schon ausformuliert. Ich bin noch nicht so 100% glücklich damit, dass zum Beispiel bin ich alleine mit meinen Kindern Urlaub, Kurzurlaub gefahren. Das habe ich mir früher nicht zugetraut. Ich hatte Angst sogar davor, was mache ich, wie kriege ich den Tag um, was kann ich mit denen machen, wie kann ich das am besten planen. Und für mich ist das das größte Geschenk, dass ich das nicht mehr habe. Und ich habe es jetzt zum Teil wieder, weil Elias halt so seine eigenen Schwierigkeiten mit sich bringt. Schwierigkeiten in Anführungszeichen, weil es ist einfach sein Bedürfnis. Und ich kann mit ihm noch nicht alles so machen wie mit den Mädels. Und das fehlt mir auch so ein bisschen. Aber mich macht das glücklich, dass ich auch bei ihm 90% des Tages einfach komplett alleine gestalten kann. Die 10% kriege ich auch hin, aber mit mehr Mühe und Not, als es jetzt bei den Mädels der Fall ist. Und das feiere ich übertrieben. Und das, da hatte ich auch so einen Beitrag dazu geschrieben über den Urlaub. Und da habe ich ja auch einen Kommentar bekommen, so wie man sich selbst für so etwas so feiern kann. Und wenn ich eins niemals machen würde, ist mich für sowas feiern, weil ich berichte immer noch von meiner Gefühlswelt und was es mit mir gemacht hat. Und da ist wieder das Problem, dass die Leute nur das lesen, was sie lesen wollen. Und frag dann immer, gib mir die Textpassage gerne mal, wo du das Gefühl hast, wo ich mich für etwas feier oder beweihräuchere oder wie auch immer die das dann genannt hat.
Wie lange geht denn der Podcast noch?
Nur noch 5 Minuten.
Ja, dann kommt halt nichts. Und dann schreiten auch teilweise andere Leute ein und sagen so, er berichtet einfach darüber, was es mit ihm als Papa gemacht hat. Und das ist mir auch ganz wichtig. Ich gehe alle Beiträge durch und gucke, dass ich nicht belehrend wirke, weil ich will niemanden belehren, ich will immer nur von meiner Erfahrung berichten.
Also ich finde das total, total positiv und gleichzeitig ist es doch auch voll okay, wenn wir uns feiern. Also sowohl als Mütter als auch als Papa. Und ich glaube, was halt immer mitschwingt und also ich finde, A bedeutet halt nicht gleichzeitig B. So wenn du oder ich jetzt als Papa irgendwie uns feiern, weil wir den Alltag mit unseren Kids gut rocken, dann heißt das ja nicht, dass wir unsere Frauen nicht feiern, dass die das auch machen. Oder das heißt ja nicht, dass das, weil dann kommt voll oft so, ja, das sollte selbstverständlich sein, weil ihr seid ja beide gleich. Ja, aber das, also nur weil ich mich feiere, heißt das hat keine kausale Schlussfolgerung, die du da rein interpretierst, sondern der Punkt ist, ich feiere mich dafür, jetzt in deinem Fall, dass ich 90% des Tages mit meinem Sohn rocke. Das ist die Aussage. Was du da draus machst, habe ich nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt, dass du als dass du als Mutter dich dafür nicht feiern darfst, dass das bei Müttern ja normal sein sollte, dass das bei Vätern, das ist alles so Dinge, wo rein interpretiert werden, bei denen ich mir denke, das steht da gar nicht. Das
Ja, der Stachel sitzt halt oft sehr tief, ne? Diese Frustration bei vielen Müttern ist halt extrem groß.
Ja.
Weil die wahrscheinlich auch oft wenig Unterstützung bekommen. Und wenn die dann sehen, da macht dann Papa genau das, was ich mache und er erzählt so ausgiebig davon, so, dann ist der Punkt so, ja, warum erzählt er so ausgiebig davon? Das ist normal. Für sie ist normal, aber für 90% ist es einfach nicht normal. Und ich mag es einfach, Leuten meine Perspektive anzubieten und das, was es mit einem machen kann. Und was es dann auch mit dir machen kann, wenn du es vielleicht ähnlich machst.
Ja, mega gut. Ich habe, ich könnte wahrscheinlich noch eine Stunde, also es macht auf jeden Fall mega Bock, aber meine Energie geht auf jeden Fall runter und ich mag aber eine abschließende Frage stellen, die ich vor 2 Tagen ein bisschen umformuliert habe, weil ich so gemerkt habe, ich kann ganz gut Geschichten erzählen. Und jetzt stell dir vor, dir gibt jemand eine Karteikarte in die Hand. Und dann denkst du erstmal, hey, was soll ich mit der Karteikarte? Und dann besteht die Möglichkeit, jetzt muss ich überlegen, ich muss die jetzt spontan umformulieren, dass du nachts, das ist so ein völlig weirdes Bild jetzt, dass du nachts in das Schlafzimmer von dem Kevin gehen darfst, der schon weiß, dass er Papa wird, aber es noch nicht ist. Und du darfst ihm diese Karteikarte hinlegen, du darfst dich nicht mit ihm unterhalten, du darfst ihn nicht wecken. Und er weiß am nächsten Morgen auch, dass die Karteikarte von dem Papa ist, der du jetzt bist. Was schreibst du auf diese Karteikarte?
Gute Frage. Das meinst du so eher so als ein Tipp oder so, was ihn erwartet oder so, wie er es vielleicht angehen sollte?
Also bei der Frage dachte ich eher so, was du als der Mensch damals gerne gewusst hättest, was du jetzt weißt in Bezug auf deine Kids. Mhm. Du kannst aber natürlich auch sowas rausschreiben wie, es wird die Hölle auf Erden, aber du wirst es genießen. Also whatever.
Nee, schon. Das als Tipp und würde ich immer mitgeben, wechsel die Perspektive, versuch das Leben mehr aus den Augen deines Kindes zu sehen. Du wirst es besser verstehen. Und siehst alles ein bisschen lockerer und versucht nicht alles abzuhaken, mach nicht alles nach einer Liste, sondern genieße mehr den Tag und lass mehr fließen und nimm es nicht immer alles zu ernst. Also dieses so 7 Uhr schlafen, so fertig, ihr müsst jetzt 7 Uhr schlafen. Nimm den Tag manchmal so, wie er ist. So, und das, mir war Schlafrhythmus sehr wichtig. Finde ich auch nach wie vor eigentlich ganz gut, aber man kann es manchmal ein bisschen lockerer sehen. Und dann so abschließend auf die Frage zu antworten, sehe das Vatersein entspannter und nicht als Aufgabe, sondern genieße es mehr.
Voll schön. Ich danke dir.
Ich danke dir.
Schön, dass du heute dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Podcast. So verpasst du keine neue Episode mehr. Teile Familiengefühle gern mit anderen Eltern oder Freunden. Gemeinsam wachsen wir am meisten. Für Feedback oder Fragen schreib uns jederzeit auf Instagram. Den Link findest du in der Podcast-Beschreibung. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.